steht in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Ein bisschen lang, aber ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Und die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, und sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Soweit erstmal. Diese Geschichte zählt zu den bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. Der Sündenfall des Menschen. Und wenn wir dieser Geschichte neu die Chance geben wollen, uns heute noch etwas zu sagen, müssen sich viele von uns wahrscheinlich erst einmal ein bisschen motivieren. Denn es ist irgendwie eine Erzählung aus der Kinderstunde. Die Sache mit der Schlange, dem angebissenen Apfel, der zur Marke wurde, ein alter Hut, kennen wir schon. Nichts Neues. Wer die Tage jetzt mal in unseren Gemeindebrief schaut, wird auf den Jugendseiten lesen können, dass wir uns beim Gipfeltreffen, das ist unser Jugendkreis, derzeit mit dem Alten Testament beschäftigen. Und am Ende dieses Artikels haben wir das jetzt so eingeführt, dass wir Gebetsanliegen da aufschreiben. Und mit einem dieser Gebetsanliegen ist es zumindest mir sehr ernst. Denn wir müssen darum beten, dass wir von den Geschichten in der Bibel wieder etwas erwarten. Ja, ich bin selbst als frommes Kind aufgewachsen und kenne diese Schwierigkeit, wenn man die Geschichte kennt, sich nochmal darauf einzulassen. Und wir beten auch darum, dass wir neu lernen, diese Geschichten, auch die Bekannten, nochmal zu drehen und zu fragen und zu wenden und zu bearbeiten, damit Gott die Chance hat, uns auch durch das Bekannte neu anzusprechen. Damit er die Chance hat, in unsere Gegenwart hineinzusprechen. Ich habe kurz in die Wirkungsgeschichte dieses Textes geschaut, also wie haben Leute das ausgelegt. Und es ist schon erstaunlich, was man da alles so rauslesen und interpretieren kann und was für Schlüsse man fürs eigene Leben und das Leben der Gesellschaft ziehen kann. Über Jahrhunderte hinweg Unterdrückung der Frau, Körperfeindlichkeit, den Beweis dafür, dass Gott uns eigentlich unmündig haben möchte. Die Leute sollen nicht die Bibel lesen. Eine völlig falsch verstandene Erbsündendogmatik oder Lehre. Mich wundert es nicht, dass viele diese Erzählung schon abgeschrieben haben. Die Frage, die mich bei meinen Überlegungen aber leitet, ist eine ganz einfache. Was will mir diese Geschichte sagen? Was wollte der Erzähler, was wollte der Autor damit bewirken? Und wenn ich eine Idee habe, was das soll, dann frage ich mich, stimmt das denn auch? Nicht nur ist das wirklich so gewesen, sondern ist es eine wahre Geschichte? Und die Frage nach der Wahrheit ist nämlich viel mehr als die reine Frage nach der Historizität einer Geschichte. Also ist das ein echter Bericht? Wer war dabei? Wer hat es aufgeschrieben? Das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus, aber meine Frage an diese Geschichte ist zuallererst, ist sie wahr? Stimmt das, was da steht? Die Bibel beginnt damit, dass Gott eine wunderbare Idee hat. Er spricht und es geschieht. Er denkt sich die Welt aus in aller ihrer Komplexität und Vielfalt. Er gestaltet liebevoll ein gigantisches Meisterwerk, wozu auch der Mensch gehört. Und dieser Mensch, Mann und Frau, lebt in Beziehung zu Gott und zu seinem jeweiligen Gegenüber. Alles wunderbar. Das Paradies. Aber ist das wahr? Nun, es gibt Momente, wo ich das ein bisschen erlebe. Momente, in denen ich mit mir selbst und mit Gott im Reinen bin und Momente, in denen meine Beziehungen stimmig zu sein scheinen. Und ich kenne Momente, wo ich keine Probleme wälze oder mich um Eventualitäten sorge. Gutes Wetter, gutes Essen, keiner krank, super. Das funktioniert aber meist nur einen ganz, ganz kurzen Augenblick und auch nur dann, wenn ich keine Nachrichten schaue. Und wenn ich meinen sonstigen Alltag irgendwie ausblende. Manche fliegen dafür ganz weit weg, damit das auch gelingt. Und es geschieht nur punktuell. Ich merke aber, es gibt in mir eine Sehnsucht danach, dass alles gut ist. Dass alles harmonisch ist und erfüllend. Und immer wieder blitzt hier und da die Hoffnung auf. Und der Mensch hat doch eigentlich das Potenzial dazu, es hinzubekommen. Es gibt doch eigentlich genug Nahrung auf dieser Welt. Es gibt genug Raum für alle. Und es könnten doch alle im Frieden miteinander leben und fröhlich sein. Aber so ist es eben nicht. Ich möchte den Menschen nicht schlecht reden und muss das auch gar nicht. Wir sind zu unfassbar schönen Dingen fähig. Empathie, Hilfsbereitschaft, Hingabe, Leidenschaft, Liebe. Und Wir sind zu so unfassbar Schlechtem fähig. Betrug, Gewalt, Krieg, Mord. Und obwohl jeder Mensch doch eigentlich irgendwo ganz tief im Innern weiß, was gut und was böse ist, entscheiden wir uns immer wieder für das Böse. Und das aus ganz unterschiedlichen Motiven scheinbar. Und genau dieser Spannung spürt diese Geschichte nach. Ein guter Gott, der alles gut geschaffen hat, warum ist es dann nicht gut? In einer Welt, in der alles gut ist, gibt es doch überhaupt gar keinen Grund, etwas daran zu ändern. Der Impuls zu dem Gedanken kommt von außen. Und keiner weiß so richtig, selbst wenn man diese Geschichte genau sich nochmal anguckt, woher dieser Impuls kommt. Die Schlange steht da, Teil der Schöpfung. Und sie war listiger als alle Tiere, so heißt es. Ihr Motiv, ihre Absicht, allein ihre Fähigkeit zu sprechen auf einmal, ihre Emotionen, das bleibt alles unkommentiert. Es geschieht einfach. Einige Ausleger sehen hier den Satan oder den Teufel am Werk, den Versucher oder den Verwirrer, den Durcheinanderbringer, so wie es auch bei der Geschichte mit Jesus heute vorkam im Evangelium. Wen das näher interessiert, ein kleiner Werbeblock, den lade ich auf unsere Homepage ein. Dort findet man nämlich ein reichhaltiges Predigtarchiv, lohnt sich. Und eine Predigt vom 16.09.2018 ist noch abrufbar. 11 Uhr Gottesdienst, Petra Schelke spricht zum Thema Highway to Hell, Stairway to Heaven. Hat Gott einen Gegenspieler? Eine wirklich kluge Zusammenfassung, finde ich, zu dem, was man über den Gegenspieler Gottes so sagen kann. Es gibt keine Satanologie, keine Lehre über den Teufel. Das sei nur mal hier erwähnt. Zum Motiv der Schlange lesen wir zunächst nichts. Aber ihre Strategie ist wirklich gut. In einem unbeschwerten Augenblick nichts Verdächtiges. Wahrscheinlich schien die Sonne, so stelle ich mir das zumindest vor. Und da spricht die Schlange die Frau an. Ein ganz harmloses Gespräch. Die Frau wundert sich auch gar nicht, dass die Schlange mit ihr spricht. Und sie fängt so an, ja, sollte Gott gesagt haben. So ein Gesprächsbeginn ist mir eigentlich gut bekannt. Ich habe da etwas gehört. Sag mal, stimmt das eigentlich? Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen. Eine Falschinformation, klug verpackt in einer scheinbar naiven Frage. Und diese harmlose Situation wird gefährlich, weil der Mensch sich darauf einlässt. Die Frau antwortet und sie verteidigt Gott. Eigentlich eine gute Sache, dachte ich immer. Wir essen von allen Bäumen, außer von dem einen in der Mitte, von dem sollen wir nicht essen. Und sie verschärft das Gebot Gottes. Zumindest haben wir das nirgends aufgeschrieben, dass Gott gesagt hat, fass das nicht mal an. Wäre eigentlich logisch, aber die Frau sagt, wir dürfen es nicht essen und wir dürfen es auch nicht einmal anfassen, damit wir nicht sterben. Und durch dieses harmlose Gespräch, scheinbar harmlose Gespräch, wird der Blick des Menschen weg vom Reichtum seines Segens und der Fülle der Möglichkeiten auf das hingelenkt, was ihm scheinbar noch fehlt. Warum in aller Welt steht da dieser blöde Baum? Was will Gott mit dem Verbot erreichen? Unzählige Antwortversuche sind unternommen worden, aber für mich persönlich ist keine der Antworten so wirklich überzeugend. Ich weiß, freier Wille, man muss auch die Möglichkeit haben, sich gegen Gott zu entscheiden, aber das steht da nicht in dieser Geschichte. Denn auf diese Frage will diese Geschichte gar nicht antworten. Und so bleibt alles, was man zu dem Warum stellt Gott diesen Baum da rein, sagen kann, am Ende doch nur Spekulation. Aber, dass uns diese Frage so brennend interessieren würde, dass sie uns umtreibt seit Jahrhunderten, entlarvt letztlich, dass wir Adam und Eva sind. Und dass diese Geschichte wahr ist. Kein Mensch wundert sich darüber, dass dem Menschen die ganze Welt zur Verfügung steht. Alle Bäume des Gartens, sorgenfreie Versorgung Gottes, all inclusive. Aber dieser eine Baum, das ist doch merkwürdig. Alles, was gut ist, scheint irgendwann selbstverständlich. Und anstatt uns mit den vielzähligen Möglichkeiten oder all dem, was erlaubt ist, zu beschäftigen, fokussieren wir uns auf das Verbot, auf das Defizit, auf die Einschränkung. Auch dann, wenn es nur eine einzige ist. Das ist das Schöne an dieser Paradiesgeschichte. Wir sagen immer, Gott hat so viele Regeln, aber da in dieser Paradiesgeschichte gibt es nur eine einzige. Und auch diese eine einzige ist sehr interessant. Und dieses paradiesische Harmoniegefüge kommt, in dieses paradiesische Harmoniegefüge kommt das Misstrauen hinein. Und das ist ein Gedanke, der mir sehr gut bekannt ist aus meinem Alltag. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Meint er es wirklich gut mit mir? Oder will er mir nicht doch etwas vorenthalten, was eigentlich gut für mich ist? Das, was Spaß macht, was mir Vorteile verschafft? Weiß ich denn am Schluss nicht selber viel besser, was gut für mich ist? Diese Schlange sieht ganz bewusst dieses Misstrauen in ihrem Gespräch. Gott hat euch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er will euch für dumm verkaufen. Ihr werdet nicht sterben. Im Gegenteil. Ihr werdet klarer sehen. Euch werden die Augen aufgetan. Ihr werdet es besser wissen. Die Ausleger diskutieren, ob gut und böse wirklich gut und böse ist oder ob das eigentlich eine Chiffre ist für ihr werdet alles wissen. Ihr werdet sein wie Gott. Und aus diesem gepflanzten Gedanken erwächst die Abwendung von Gott. Ich finde das so dramatisch, diese Geschichte, weil der Mensch, der mit Gott zusammenlebt, es nicht für nötig erachtet, mal zu Gott zu gehen und zu sagen, hier, sag mal, ich habe das gehört. Ja, der direkte Weg, stimmt das? Willst du uns für dumm verkaufen? Nein, sondern heimlich erwächst ein Verlangen nach dieser Frucht. Und der Mensch geht eben nicht zu Gott und klärt die Sache auf, sondern er verliert sich in den eigenen Fantasien über die eigentlichen Absichten des Schöpfers. Er will uns klein halten, er will uns einschränken, er will uns bevormunden. Und obwohl diese Geschichte so alt ist und obwohl ihre Historizität nicht nachweisbar ist, ist sie für mich brandaktuell. Gott hat sich das Leben ausgedacht, er hat sich die Welt ausgedacht, nicht der Zufall. Gott hat es sorgfältig geplant und zum Leben erweckt. Er ist ein Experte in Sachen Leben. Aber so oft glaube ich ihm dann doch nicht. Tipps zum zwischenmenschlichen Miteinander. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst, Barmherzigkeit üben, gastfreundlich sein und die Menschen lieb haben. Ich aber habe Angst, der Fußabtreter zu werden. Angst davor, ausgenutzt zu werden. Und von Menschen enttäuscht zu werden. Darum bin ich, so lehrt mich das Leben, zunächst eher misstrauisch. Gott gibt mir Hinweise, was wirklich wichtig ist im Leben und wonach ich streben soll, nämlich nach seiner Gemeinschaft, sie zu pflegen, anderen zu dienen, die Welt positiv zu gestalten. Aber ich renne oft dem Nichtigen hinterher und hetze mich ab für das, was ich als wichtig erachte und das ist meistens mein eigener Vorteil. Ich habe das Gefühl, ich muss doch ein bisschen für mich selber sorgen, sonst bleibe ich auf der Strecke. Sonst habe ich weniger als die anderen. Und am Ende ist doch das wahr, dass jeder selbst sich der Nächste ist, wenn es hart auf hart kommt. Und so erwächst aus dem Gedanken des Misstrauens die Abwendung von Gott, weil ich plötzlich auch gar keine Zeit habe. Ich muss mich ja um alles kümmern. Ein Vertrauensbruch, eine Beziehungsstörung entsteht. Die Frau geht dahin, guckt sich das nochmal genau an, denkt darüber nach, pflückt die Frucht und isst sie. Die Frau also. Nun, es heißt, sie gab auch dem Mann, und das ist jetzt der spannende Satz, der bei ihr war. Die war da nicht alleine, glaube ich nicht, sondern das war schon ein Gemeinschaftswerk. Nur weil er nicht so viel dazu gesagt hat, aber wer schweigt, stimmt zu. Und das Wesentliche ist, er ist es einfach. Er ist es einfach, ohne zu widersprechen. Das ist hier keine Aktion der Frau. Die beiden waren zusammen da. Und der Mann stimmt zu und macht mit. Die Ausmaße der Konsequenzen dieser Handlung wird den beiden sehr schnell klar. Zuerst merken sie, dass sie nackt sind. Und sie basteln sich Klamotten, um sich voreinander zu verstecken. Der Mensch mit all seinen neuen Möglichkeiten, er versteckt sich. Das Misstrauen gegenüber Gott hat auch das gegenseitige Misstrauen im zwischenmenschlichen Kontakt zur Folge. Der Mensch versteckt sich vor sich selbst, vor seinem Gegenüber und dann auch, und das ist eigentlich lächerlich, vor Gott. Als er die Schritte Gottes hört, ist er plötzlich nicht mehr fröhlich, der Mensch. Nicht so wie sonst, als hört sich so nach Spaziergängen mit Gott im Garten an. Er ist nicht mehr fröhlich wie sonst, sondern er hat Angst. Und er wird unfähig zur unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Und Gott? Er macht sich auf die Suche, schon im Garten. Und er ruft: Mensch, wo bist du? Und das ist eine Speerspitze, eine Frage, die die ganze Bibel durchzieht, bis hin zu uns heute. Mensch, wo bist du? Eine Frage gestellt von einem liebenden Gott, dessen Geduld und Kreativität kein Ende zu haben scheinen. Als Adam Gott begegnet, fragt Gott ihn ganz irritiert: Wo bist du? Und das heißt vielleicht auch nicht nur: Wo hast du dich versteckt? Sondern: Wie stehst du zu mir? Wo befindest du dich mir gegenüber? Und Adam beschreibt seine neue Einstellung: Scham, Furcht, ich bin nackt. Und Gott fragt: Wer hat dir das gesagt? Hast du von dem Baum gegessen? Und die Antwort, die jetzt nötig gewesen wäre, ist: Ja, Gott, ich habe Mist gebaut. Ich habe ja vorhin bei der Lesung schon den Humor in dieser Geschichte wahrgenommen. Das ist nicht, was Adam antwortet. Er sagt nicht: Tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, sondern er sagt: Die Frau. Die Frau gab mir von dem Baum und ich aß. Und er fügt noch einen kleinen Nebensatz hinzu. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Die Frau, die du mir zugestellt hast. Wessen Idee war das mit der Frau? Also sehr witzig. Ein paar Verse vorher macht er noch einen Jubeltanz und sagt: Hey, gleiches Bein von meinem Bein. Perfekt, lobt Gott für die Frau. Und beim ersten Problem: Du hast das ausgedacht. Ich bin nicht schuld, sagt Adam. Die Frau war's. Und die kommt doch von dir, Gott. Und Gott spricht die Frau an. Und hier haben wir das gleiche Spiel. Immer niedriger. Das ist etwas, was wir kennen aus unserem Alltag. Die Schlange betrog mich. Und es fasziniert mich zu sehen, wie dieser Mechanismus so tief in unseren Herzen verankert ist. Wenn meine Kinder spielen zu Hause und dann geht was kaputt oder einer schreit, irgendwas passiert, was die Harmonie stört, kommt schon mal vor. Und dann gehe ich dahin und sofort die Finger auf die anderen. Ich war es nicht, der andere war es. Wenn einer von den beiden kleinen Jungs die Windel voll hat, sodass ich durch den Geruch merke, es ist Handlungsbedarf, dann sagen die meinen: Nein, Benny. Nein, Lucky. Windel voll geschissen und zeigt aber immer noch auf den anderen. Wenn ich in meiner Küche wieder einmal etwas nicht finden kann, dann ist mein erster Reflex: Wer hat das nicht aufgeräumt? Und meistens kommt nur Esther in Frage. Wenn ich mich irgendwo nicht dazugehörig fühle, in einen Freundeskreis nicht hineinkomme, dann sind natürlich die anderen schuld, die eine geschlossene Haltung haben. Wenn mir etwas an unserer Gemeinschaft hier nicht passt, es irgendwo eine Schräglage gibt oder mein eigenes Anliegen nicht das Gehör findet, das es eigentlich doch haben müsste, dann ist es die Gemeinde, die schuld ist. Im Zweifel das Presbyterium. Ich hatte mal ein merkwürdiges Erlebnis auf der Autobahn, auf dem Weg zu einer Trauung in Ostwestfalen. Wir waren mit damals noch 2 Kindern unterwegs, lächerlich. Und eins davon hat geschrien. Und es entwickelt sich ein Stau. Und ich merke, oh, ich fahre gerade an der Ausfahrt vorbei, die ich brauche. Kurzer Blick in den Seitenspiegel rübergezogen. Bäm! Ein grauer Opel Corsa aus dem Nichts, für mich zumindest aus dem Nichts, war der da. Unfall auf der Autobahn, Polizei muss kommen. Wir müssen mit der ganzen Familie zur Autobahnpolizei, Wachstation, und da werden wir befragt. Also ich werde befragt. Wie war das? Sage ich, ja, ganz einfach. Ich wollte abbiegen, habe nicht genug hingeguckt, bin rübergefahren und habe den mitgenommen. So war das. Ich bin schuld. Auf Wiedersehen. Und es hat mich fasziniert, vor allem im Nachhinein auch noch. Dieser Polizist, der konnte das nicht glauben. Sagt er, sind Sie sich sicher? Wie schnell sind Sie denn gefahren? Ja, und hat er mir erklärt, dass es die Regel gibt, man darf nicht schneller als mit 10 km/h rechts an einem vorbeifahren. Also der Corsa ist ja rechts an mir vorbeigefahren dann. Man darf nicht schneller als 10 km/h sein. Man darf das nur bis 80 km/h. Über 80 km/h darf man überhaupt nicht mehr rechts. Er hat ständig mir Brücken gebaut. Der hat doch bestimmt auch eine Teilschuld, dieser Opel Corsa-Fahrer. Das war so ein älteres Ehepaar auf dem Weg in Urlaub. Die taten mir leid. Und dann sage ich dem, nein, das war schon so. Wir waren keine 30 km/h, die wir gefahren sind. Die sind langsam vorbeigefahren. Ich war abgelenkt. Ich bin rein. Das konnte er nicht fassen. Das erlebt der nicht so oft. Denn normalerweise geht es immer darum, auch zumindest ein bisschen dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Im Normalfall reden wir uns heraus, suchen einen anderen, der die Schuld hat. Und in diesem Mechanismus geht das Paradies für uns Menschen verloren. Die enge Gottesgemeinschaft geht verloren. Die Beziehung zwischen Adam und Eva ist irgendwie eine ganz andere geworden. Und die Konsequenzen sind spürbar, aber Gott ist gnädig. Und diese Geschichte ist so reichhaltig. Die Schlange hat gar nicht so sehr gelogen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, denn die sterben ja nicht. Zumindest nicht direkt. Und Gott ist gnädig, auch in seinem Gerichtsspruch. Er bereitet den Menschen auf die veränderten Umstände vor. Und er macht ihnen am Schluss sogar warme Kleidung aus Fellen und zieht es ihnen an. Aber in den Satz mal, Gott zieht dem Menschen Kleidung aus Fellen an. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück, sondern er tritt auf vielfältige Art und Weise mit dem Menschen in Kontakt und er offenbart sein Wesen, bemüht sich um die Beziehung zum Menschen. Gottes Suche nach der Gemeinschaft mit seinen Menschen kostet ihn am Schluss alles. Und daran erinnern wir uns in der Passionszeit, die übrigens auch eine Fastenzeit ist. Also ich erlebe das so, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja hier anders, für die meisten evangelischen Christen ist dieser Fastengedanke eher befremdlich. Das klingt so nach Leistung und besser dastehen wollen vor Gott und den anderen. Aber es kann eine sehr gute Übung sein, auf etwas zu verzichten, von dem man genau weiß, dass es eigentlich gar nicht so gut für einen ist. Also in meinem Leben gibt es da ein paar Sachen. Süßigkeiten, Alkohol, Netflix, Amazon. Oder was auch immer viel Raum in unserem Leben einnimmt und Kraft und Ressourcen verschlingt. Es geht eben nicht darum, besser vor Gott dazustehen oder besser vor den Menschen dazustehen. Wer bewusst auf etwas verzichtet, lernt sich selber besser kennen. Wer bewusst auf etwas verzichtet, das eigentlich viel Zeit in Anspruch nimmt, hat plötzlich ganz neue Zeitfenster. An der Stelle will ich hinweisen an das offizielle Motto der Fastenaktion der Evangelischen Kirche. Das lautet nämlich Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus. Und das ist wirklich ein krasses Timing, finde ich. Ein ambitioniertes Vorhaben für die nächsten Wochen. So eine Fastenaktion kann man natürlich immer machen. Aber jetzt hat man die Möglichkeit, sich mit anderen auf den Weg zu machen. Ich persönlich schätze die Idee des Kirchenjahres mehr und mehr. Vielleicht hat das mit dem Alter zu tun, keine Ahnung. Es ist eine große Chance, finde ich. Passionszeit heißt auch, die schwierigen Themen unseres Daseins und unseres Glaubens, unseres Lebens zu betrachten. Und als Menschen, die von der Auferstehung her kommen, wagen wir den Blick an das Kreuz. Und was wir dort zu sehen bekommen, das ist die Leidenschaft Gottes, seine Hingabe. Wir sehen dort, dass Gott trotz allem, dass er ganz zu uns steht, ohne Kompromisse. Und dem können wir nichts hinzufügen. Wir können es aber auf uns wirken lassen und wir können darauf reagieren. Wenn wir versucht werden oder versucht sind, an der Güte Gottes zu zweifeln, wenn wir versucht sind, unseren eigenen Vorteil zu erkämpfen, koste es, was es wolle, wenn wir versucht sind, in unserem Selbstmitleid zu versinken und uns selbst zu rechtfertigen, wenn wir versucht sind, uns von Gott abzuwenden, ihn zu vergessen, dann hilft der Blick auf das Kreuz, weil es unsere Sichtweise verändert. Und das wünsche ich uns für die kommenden Wochen, dass der Blick auf das Kreuz und daran, dass der Blick auf das Kreuz uns daran erinnert, dass Gott uns nachgeht und dass er uns immer wieder fragt: Mensch, wo bist du? Wie stehst du zu mir? Amen.